Wie kaum jemals zuvor in der Geschichte gibt es heute eine Fülle von Möglichkeiten, sich mit Lösungsansätzen vertraut zu machen, nach Lösungen zu suchen, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Wir fragen heute als erstes Google und tippen ein Einheit unter Christen und erhalten über 223.000 Ergebnisse. Ja, oder es gibt diese kleinen Geräte hier, ne? Und da kann man auch fragen, ne? Zum Beispiel so. Einheit der Kirche.
Schau mal.
10 Ergebnisse. Okay, schau mal, sagt Siri. Das Gerät verbindet mit Google natürlich und sucht nach dem eingegebenen Begriff. Da kann man sich informieren, weil Tausende von Leuten etwas über dieses Problem, über diese Sache geschrieben haben, es ins Netz gestellt haben. Und meine Predigt heute wird übrigens auch im Netz sein. Ich finde es sehr interessant, wie der Apostel Paulus das Problem, von dem er gehört hatte, dass es in der Gemeinde zu Philippi gibt, wie er das angeht. Wir sind seit einigen Wochen hier dabei, in den Predigten am Sonntag den Philipperbrief fortlaufend zu betrachten. Und letzten Sonntag, da haben wir Verse betrachtet, in denen der Apostel ganz allgemein die Geschwister in Philippi ermahnt, der Selbstsucht keinen Raum zu geben, die ihre Einheit zerstört und ihre Freude raubt. Eigentlich hatte die Gemeinde in Philippi keine nennenswerte Probleme, aber unter einigen Geschwistern gab es Uneinigkeit. Und die waren nicht durch unterschiedliche Lehrmeinungen entstanden, sondern durch selbstsüchtiges Denken, Eigennutz, Ruhmsucht, durch das Trachten nach eigener Ehre. Vielleicht haben manche nicht die Anerkennung bekommen, die sie sich gerne gewünscht haben, oder sie wurden in irgendeiner Sache übersehen, oder da waren Leute in der Gemeinde, die hatten einfach unterschiedliche Persönlichkeiten und so waren die aneinander geraten. Vielleicht waren auch irgendwelche Gerüchte im Umlauf, negatives Denken oder Reden hatte unter den Geschwistern für Spannung gesorgt. Es war also nichts Schwerwiegendes, was ihre Einheit störte. Im Grunde hatten sie nur die typischen Standardprobleme, die jede Gemeinde hat. Probleme mit der alten, gefallenen, unverbesserlichen, sündigen Natur. Und anders gesagt, sie hatten der Selbstsucht, der Selbstzentriertheit in ihrem Herzen und auch in ihrem Gemeindeleben Raum gegeben. Und wenn das geschieht, ist immer die Einheit in Gefahr. Denn verletzte Ehre, Stolz und Selbstsucht können eine schreckliche Sprengkraft entwickeln. Und das ist sehr wohl möglich, dass man in einer Gemeinde lehrmäßig das Gleiche glaubt und trotzdem nicht eines Sinnes ist. Weil im Grunde Ich-Bezogenheit und mangelnde Demut und Misstrauen die Einheit der Herzen verhindern. Meistens sind es nicht die schweren Richtungskämpfe, die eine Gemeinde spalten, sondern eher die kleinen Beziehungsprobleme. wo Geschwister in ihrer Selbstzentriertheit einander verletzen oder, wie Paulus sagen würde, fleischlich miteinander umgehen und einander dann nicht mehr vertrauen. Es sind die kleinen Füchse, die den Weinberg der Gemeinde gefährden. So war das eben auch in der Gemeinde in Philippi. Nun, welche Lösungen bietet der Apostel Paulus den Philippern an? Wie ich schon vorher sagte, heute versucht man, schnelle Lösungen über Google zu finden. Oder wenn es um Beziehungen geht, sucht man vielfach in der Psychologie, im Konfliktmanagement, in der Lebensberatung. Und ich will nicht sagen, dass diese Dinge nicht auch ihre Bedeutung haben, aber Paulus wählt einen ganz anderen Weg. Er besitzt tatsächlich die Dreistigkeit und den Mut und kommt mit tiefgehender, solider Theologie, die kompakt zusammengefasst ist in einem Lied, in einem Hymnus. Und es ist, als würde er damit sagen wollen, wenn es um die Frage der Einheit geht, schaut nicht auf euch, die ihr selbstsüchtig seid, sondern schaut auf Christus. Schaut auf die Stimmgabel und hört den richtigen Ton, die Melodie, das Lied, das Gottes Geist uns in Gottes Wort singt. Lass uns also die bekannten christologischen Verse aus Philipper 2, die Verse 5 bis 11, jetzt gemeinsam lesen. Da wird unser Blick auf Jesus Christus gerichtet, unser großes Vorbild. Lies nach der NGÜ, werde auch immer wieder mal auf die Schlachterübersetzung zurückkommen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Welche Haltung hatte Christus? Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Was sind das doch für wunderbare Verse, liebe Geschwister? Die meisten Bibellehrer sind sich einig, dass es sich bei diesem Abschnitt um einen sogenannten Hymnus handelt, der in der Urgemeinde gesungen wurde. Ob er von Paulus verfasst wurde, wissen wir nicht sicher. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Lied, inspiriert durch den Heiligen Geist, aus der Feder von Paulus stammt. Luther war doch auch Theologe und Prediger. Und auch Liederdichter. Also kann sehr gut von Paulus direkt kommen. Auf jeden Fall hat er sie hier in den Philipperbrief geschrieben. Und die frühe Kirche hat diese Verse auf Lateinisch Carmen Christi genannt, was so viel bedeutet wie Lied für Christus. Und der Inhalt dieses Liedes ist immer noch von unbeschreiblicher Bedeutung, denn diese Verse sprechen davon, wer Jesus ist und was er getan hat und wie er Gottes Plan erfüllt hat. Und letztlich fordern sie uns heraus, dem Beispiel, dem Vorbild unseres Herrn Jesus zu folgen. Wenn wir die Worte dieses Liedes auf uns wirken lassen, dann wird uns sicher wieder bewusst, wie völlig verschieden, ja, wie völlig entgegengesetzt der Weg Jesu war gegenüber dem Weg, den wir Menschen als erstrebenswert halten. Da wird uns ein schriller Kontrast vor Augen gestellt. Es ist doch so, wir leben heute in einer technisierten Wettbewerbsgesellschaft und unser ganzer Lebensstil ist gekennzeichnet von diesem allgegenwärtigen Druck, der Aufstiegsorientierung heißt. Schon von klein auf werden wir so geprägt, es auf dieser Leiter des Erfolgs an die Spitze zu schaffen. Und damit uns das gelingt, müssen wir Wissen und Menschen erobern. Wir müssen gucken, dass wir Einfluss gewinnen und dass der Erfolg das Ziel unserer Anstrengung sein muss. Und so fühlen wir uns gut und lebendig, wenn wir weiter nach oben kommen und andere uns bewundern und anerkennen, wenn sie von uns sagen, oh, wie weit du es doch gebracht hast. Das nennt man Erfolg. Wenn wir aber stecken bleiben oder sogar ein paar Stufen abrutschen, dann ist das eben eine Sache, die wir selbst verschuldet haben. Vielleicht, weil wir uns nicht genug angestrengt haben. In unserer Gesellschaft heißen doch die Wegweiser auf diesem Weg nach oben Leistung, Erfolg, Ansehen, Macht. Und Macht kommt dann am besten zum Ausdruck, wenn man genug Geld hat. Aber Jesus hat uns einen ganz anderen Weg gezeigt. Die Geschichte unserer Erlösung richtet sich radikal gegen diese Philosophie der Aufstiegsorientierung, die nicht nur die Welt des Römischen Reiches damals beherrschte, sondern auch typisch für unsere Gesellschaft heute ist. Ich finde es absolut faszinierend, wie dieser inspirierte Hymnus, dieses Lied, diese eine so widersprüchlich klingende Wahrheit auf den Leuchter stellt. Der Weg nach unten führt nach oben. Das hat uns Jesus vorgelebt. Nur wer sein Leben verliert, kann es gewinnen. Nur wer sich hingibt, kann empfangen. Nur wer stirbt, kann wirklich leben. Nur wer selbstlos dient, wird einmal belohnt werden. Der Weg nach unten, der Weg der Demut, der Selbstaufgabe, der Entäußerung, des vollkommenen Gehorsams, des Dienens, ist der Weg, der nach oben führt, ist der Weg, durch den Gott verherrlicht und geehrt wird. Und was es bedeutet, diesen Weg der Demut und der Aufopfernliebe zu gehen, hat uns Jesus gezeigt. Er ist uns zum großen Vorbild geworden. Und davon sprechen diese Verse. Zuerst wird uns also in diesem Lied der Weg nach unten, der Weg der Erniedrigung Christi gezeigt. Um besser zu verstehen, wie tief seine Erniedrigung war, müssen wir zuerst sehen, aus welcher hohen Stellung er kam. In Vers 6 wird uns erstens gesagt, dass Jesus Christus als Person existierte, bevor er auf diese Welt kam. Er, der Gott in allem gleich war. Schlachter übersetzt, der, als er in der Gestalt Gottes war, Jesus existierte als die zweite Person der Gottheit seit Ewigkeiten. In der Theologie spricht man da von der Präexistenz des Christus. Er wurde nicht erst zum Sohn Gottes, sondern er war es immer schon in Gemeinschaft mit dem Vater. Darum konnte er zum Beispiel den Juden sagen, ehe Abraham war, bin ich. Johannes 8, Vers 85. Zweitens erfahren wir aus Vers 6 nicht nur, dass Jesus als Person schon vor seiner Menschwerdung existierte, sondern auch, dass er Gott ist. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, übersetzt die NGÜ. Und das ist keine schlechte Übersetzung, weil sie eindeutig unterstreicht, dass Jesus nicht nur Gott glich, sondern in allem Gott gleich war, ja, auf einer Stufe mit ihm stand. Er, der in der Gestalt Gottes war, das kann man vielleicht missverstehen, denn wenn wir das Wort Gestalt hören, dann denken wir in erster Linie an Konturen, wir denken an Formen. Aber das ist mit diesem Begriff im Urtext, mit dem Begriff Morphe, nicht gemeint, sondern vielmehr wird damit das innerste Wesen, der unveränderliche Charakter einer Person beschrieben, das, was sie in sich selbst ist. Es wird uns also gesagt, dass Jesus Christus von seiner Natur, seinem Wesen her, wahrer Gott ist. Und genau diesen Anspruch Jesu konnten die Juden nicht akzeptieren und beschuldigten ihn der Blasphemie. Aber genau an dieser zentralen Wahrheit werden wir hier in diesem Hymnus erinnert. Jesus Christus war Gott, der Sohn, der gewöhnt war, Legionen von Engeln zu gebieten. Er war der, durch den Gott das Universum geschaffen hat, Hebräer 1, Vers 2, der alle Dinge ins Dasein rief oder gerufen hat, der sprach und es war da, der gebot und es stand da, Psalm 33, Vers 9. Und in völliger Harmonie, in perfekter Gemeinschaft lebte der Sohn seit Ewigkeiten als die zweite Person der Gottheit in Einheit mit dem Vater und auch mit dem Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist als die dritte Person der Gottheit ist doch die personifizierte ewige Liebe und Freude, die zwischen Vater und Sohn schon immer existierte. Wir können mit unserem menschlichen beschränkten Verstand uns das gar nicht richtig vorstellen, in welch einer gewaltigen Höhe der Herr Jesus sich befand, bevor er in die tiefste Tiefe herniederstieg. Jesus achtete diese Stellung beim Vater nicht als etwas, was er unter allen Umständen hätte festhalten müssen. Als es darum ging, eine verlorene Menschheit zu retten, war er gewillt, seine Stellung aufzugeben, die Freude und die Schönheit des Himmels. Er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Wörtlich übersetzt, er hielt daran nicht fest wie an einem Raum, einem Raub, Gott gleich zu sein. Vers 7, im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus Christus wurde wahrer Mensch. Das feiern wir in genau 4 Monaten. An Weihnachten. Das Wunder der Inkarnation, das Geheimnis der Fleischwerdung Jesu. Gott kommt auf diese Erde als ein kleines Baby. Er entäußerte sich selbst, er entleerte sich, heißt es wörtlich. Und dabei hörte er aber nicht auf, Gott zu sein, sondern seine Entäußerung bestand darin, dass er freiwillig, so beschreiben das ja schön die Theologen, dass er freiwillig den unabhängigen Gebrauch seiner göttlichen Vorrechte und seiner Macht aufgab. Diese Entleerung bezieht sich also auf das Aufgeben seiner persönlichen Vorrechte, nicht auf das Ablegen seiner Gottheit. Als Jesus Mensch wurde und auf dieser Erde lebte, verzichtete er auf die Herrlichkeit einer Beziehung von Angesicht zu Angesicht mit seinem Vater. Er verzichtete darauf, diese göttliche Herrlichkeit zu genießen und nach außen darzustellen. Er gab offensichtlich seine himmlische Stellung auf. Er wählte den Weg nach unten. Und er verhüllte die Herrlichkeit seiner Gottheit in einem menschlichen Körper. Wie hätten wir sonst als sündige Menschen seine göttliche Herrlichkeit überhaupt ertragen können? Der ewige, heilige, herrliche Sohn Gottes kam zu uns als Mensch, uns völlig gleich, mit dem einen Unterschied, dass er sündlos war, sagt uns Hebräer 4, Vers 15. Jesus behielt also auch in seiner Menschheit das Wesen Gottes und in seiner Inkarnation war er zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir können das nicht erklären, wir können es nur festhalten und in unserem Herzen bewahren. Aber dieser Weg nach unten ging noch weiter. Jesus wurde nicht nur Mensch, sondern er stellte sich auf die gleiche Stufe mit einem Diener, einem Sklaven. Er nahm Knechtsgestalt an, heißt es wörtlich. Dieser Ausdruck, der erinnert mich an diese beeindruckende Szene im Obersaal, kurz vor der Stunde der Passion, als Jesus die Schürze umlegte und sich hinkniete. In der Stellung eines Sklaven, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Welch eine dienende Demut sehen wir in Jesus. Er kam in diese Welt nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Matthäus 20, 28. Und diese Wahrheit, die leuchtet auch hier in Vers 8 auf, aber er erniedrigte sich noch mehr. Mit anderen Worten, der Weg nach unten, der ging noch tiefer. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jetzt sind wir bei der Botschaft vom Kreuz. Jesus Christus hat sich im vollkommenen Gehorsam, dem Plan, dem Willen des Vaters unterworfen. Sein Tod war nicht ein Zufall. Es war nicht Schicksal oder ein Justizmord, sondern sein Tod war geplant. Gerade dieses Wort zeigt uns das so wunderbar, dass die Krippe nicht von dem Kreuz getrennt werden kann. Jesus kam in diese Welt, um als Stellvertreter an unserer Stelle den Tod zu schmecken. Und er ging diesen Weg aus Gehorsam. Im Garten Gethsemane betete er: Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er ging diesen Weg nach unten bis in den Tod, um uns zu erlösen. Und es war kein leichtes Sterben, das Jesus erduldet. Kreuzigung, es war ein furchtbar, ein qualvoller Tod. Römische Bürger durften überhaupt nicht gekreuzigt werden. Auch wenn sie Verbrecher waren. Diese Todesstrafe, sie wurde eigentlich nur an Schwerverbrechern verhängt. Jesus erlebte also jeden Schmerz, jedes Verlassensein, jede Qual, die je zum Tod gehört haben. Und dieser Tod, den Jesus schmeckte, war die Strafe, das Gericht für unsere Sünde. Am Kreuz traf den Sohn Gottes die ganze Wucht des Zornes Gottes gegen die Sünde. Da wird deutlich, wie ernst das Problem der Schuld, das Problem der Sünde für Gott ist. Gott hebt das Gericht nicht einfach nur auf. Er drückt nicht einfach ein Auge zu. Und so sehen wir am Kreuz nicht nur den höchsten Erweis der Liebe Gottes, sondern auch den größten Beweis der Gerechtigkeit Gottes. Jesus, der Sündlose, er wurde am Kreuz an unserer Stelle verdammt. Und das Ergebnis ist, dass uns, wenn wir dieses Opfer im Glauben annehmen, seine Gerechtigkeit angerechnet bekommen. Und das, meine Lieben, das ist das Evangelium. Da sind wir beim Kern der frohen Botschaft angekommen. Jesus ist im Gehorsam diesen Weg nach unten gegangen, um für uns hochmütige, selbstbesessene, selbstsüchtige, sündige Menschen den einzig möglichen Weg zu schaffen, zurück zum Vater, in die Gemeinschaft Gottes. Das ist Steak, meine Lieben. Feste Theologie. Wie berühren uns heute diese Tatsachen? Diese theologischen Wahrheiten, diese feste Speise, deshalb das Wort Steak vorher, ne? Haben wir uns so dran gewöhnt, jeden zweiten Sonntag feiern wir Abendmahl, sehen die Elemente hier, Brot, Wein, ach, wieder mal Abendmahl, lass uns durch die Reihen laufen, jeder nimmt einen Schluck und dann ist das auch wieder vorbei. Oder verbinden wir mit diesen Elementen immer wieder diese grandiosen, tiefen, herrlichen Wahrheiten. Die wir selbstverständlich wissen und kennen im Kopf, aber auch in unserem Herzen uns immer wieder erfüllen sollen. Dahingehend erfüllen sollen, dass sie eben auch unsere Haltung, unseren Umgang miteinander bestimmen. Das ist die Frage, die uns dieses Wort stellt. Wie beeinflussen uns, wie bestimmt die Theologie, diese großen Wahrheiten, unser Leben, unsere Haltung und unseren Umgang miteinander? Das Lied endet nicht mit dieser Strophe, sondern in den Versen 9 bis 11 wird die Erhöhung Jesu besungen. Deshalb habe ich diese Verse überschrieben, der Weg nach oben. Wie ein Triumph klingt schon das erste Wort in diesem zweiten Teil. Deshalb, weil Jesus den Weg der Erniedrigung, der Demut ging, weil er bereit war, seinen Platz im Himmel aufzugeben, sich selbst entäußerte Mensch wurde und sich auf die gleiche Stufe mit einem Sklaven stellte und sogar gehorsam war bis zum Kreuzestod. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Gott, der Vater, hat seinen Sohn erhöht, indem er ihn von den Toten auferweckte und den Himmel öffnete und ihn zurück zu seiner Rechten empfing. Und nicht nur das, Gott hat ihm auch als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Mit Name ist hier gemeint, Herr, Kyrios ist Jesus Christus. Und das Wort Herr, das war in der Antike ein ehrfurchterregendes Wort, es war die Bezeichnung für den Alleinherrscher der Welt. Durch seine Erhöhung ist derjenige, der Mensch wurde und in Knechtsgestalt war, zum Herrn und Herrscher der Welt geworden. Jesus steht über jedem anderen Menschen. Es ist keiner, der nicht sich vor ihm verantworten muss. Ihm ist die höchste Stellung im Universum gegeben. Und Vers 10, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, ob freiwillig oder gezwungen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Wenn Jesus, der Gottmensch, wiederkommt, In Macht und Herrlichkeit werden wir alle vor ihm niederfallen. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er Jahwe ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist doch das Ziel der ganzen Menschheits- und Heilsgeschichte, dass der dreieine Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, in alle Ewigkeit verherrlicht und geehrt wird. Geschwister, mein Wunsch ist es, dass dieses bekannte Lied uns auch heute neu berührt, es uns in die Anbetung führt, beziehungsweise diese Anbetung fortsetzt. Wir haben ja schon Gott angebetet mit ein paar Lieder, wir werden es nachher auch noch tun und Abendmahl feiern. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass diese grundlegenden christologischen Wahrheiten, dass die uns wirklich tiefer berühren, immer wieder neu und so wie ein Bild, wie ein Vorbild vor Augen stehen, dass wir das nicht nur so gewohnungsgemäß nur aufnehmen. Ja, Christus existiert als Person schon vor seiner Menschwerdung, wissen wir doch. Er wurde Mensch, das feiern wir an Weihnachten. Er erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz, das feiern wir am Karfreitag. Ja, er ist unser Stellvertreter geworden. Und an Ostern, da hat Gott ihn auferweckt. Und an Himmelfahrt, da hat er ihn erhöht. Und er ist der Kyrios, vor dem sich einmal jeder mal beugen muss. Und er wird wiederkommen. Es wäre so schade, wenn wir diese uns bekannten Wahrheiten in dieser Predigt nur teilnahmslos gehört hätten. Wenn man diese Lehren nur weiß, ohne dass sie in unserem Innern eine Leidenschaft für Jesus, eine Freude an Gott, ein Staunen über sein Werk ausgelöst hätten. Anbetung sollte immer unsere Antwort auf biblische Lehre sein. Aber nicht nur Anbetung mit unseren Lippen, sondern auch mit unserem ganzen Leben. Denn dieser wunderbare Abschnitt, dieses Lied über die Person, das Werk des Herrn Jesus, wurde ja von dem Apostel Paulus in seinem Brief an die Christen in Philippi hier eingefügt, um sie und auch uns aufzufordern, von Jesus Demut zu lernen und bereit zu sein, gerade in unseren Beziehungen in der Gemeinde den Weg nach unten zu gehen. Deshalb, mein letzter Punkt, unsere Berufung, Jesus auf seinem Weg nachzufolgen oder mit anderen Worten, seine Haltung nachzuahmen. Deshalb ist er unser Vorbild. Vers 5, der diesen Abschnitt eigentlich einleitet. Da haben wir diese Aufforderung gelesen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander beeinflussen oder bestimmen soll. Nicht nur beeinflussen, sondern bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Mit anderen Worten sagt uns hier der Heilige Geist, wenn die Gesinnung des Herrn Jesus euer Leben bestimmt, dann werdet ihr euch nicht diesem Druck der Aufstiegsorientierung anpassen, der so charakteristisch ist für eure Gesellschaft und für eure Zeit und für eure Kultur. Wenn ihr in eurem Umgang miteinander euch bestimmen lasst von der Haltung Jesu, werdet ihr nicht zulassen, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Ihr werdet der Rechthaberei und der Überheblichkeit und dem Stolz und der Selbstsucht keinen Raum geben, sondern vielmehr wird in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst und ihr werdet darauf bedacht sein, wie ihr euch in Liebe begegnet. Wenn ihr bereit seid, den unteren Weg zu gehen, so wie Christus, wenn ihr bereit seid, einander zu dienen, euch an den anderen hinzugeben in Liebe, wie Jesus es uns auch vorgezeigt hat in der Fußwaschung, da wird es keine Uneinigkeit und keine Streitereien unter euch geben. Orientiert euch an der Haltung Jesu. Folgt ihm auf seinem Weg. That's the message. Das sagt er hier. Das ist es, was der Heilige Geist uns hier sagen will. mit diesen monumentalen christologischen Worten. Der Weg nach oben, der führt zuerst nach unten. Liebe Geschwister, wenn wir durch die Kraft des Geistes Gottes Jesus auf diesem Weg der Demut und der Selbstaufgabe folgen, wenn wir uns nicht selbst erhöhen, sondern in Liebe einander dienen, führen wir einen anbetungsvollen Lebensstil. Und Gott erfreut sich an so einem Leben. Er wird dadurch geehrt. Und er wird uns zu seiner Zeit erhören. Er wird uns erhöhen. Das hat er verheißen. Lasst uns also von diesem inspirierten Lied motiviert jetzt noch unseren erhöhten Herrn, den König aller Könige, den König der Ehren, der Herrscher der Herrscher, mit Liedern, mit unseren eigenen Worten anbeten, bevor wir dann noch gemeinsam ebenfalls mit einer anbetungsvollen, dankbaren Haltung das Abendmahl feiern wollen. Amen.